Zu laut? Findet er, Jacki? Ja. Heute. Jacki, findet er?
Super.
Ja, super, ne? Ich finde das schön, Alamo, dass du jetzt eingesegnet worden bist. Und ich habe ja auch jahrelang Kinderstunde gemacht und ich mache heute noch gerne Kinderstunde. Es ist einfach schön, mit den Kindern zu arbeiten. Ha? Und ich will euch einfach nur, der Herr Jesus hat ja mal gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wisst ihr, dieses Wort, das habe ich schon mal gesagt, aber ich kann es nie genug sagen. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist mir immer groß geworden, dass ich weiß, getrennt von Gott kann ich gar nichts. Ich bin abhängig von ihm. Ich weiß noch, als ich 13 Jahre alt war, merkte ich, dass ich mal Gott dienen möchte. Das wusste ich. Ich habe mich schon mit 13 entschlossen, irgendwann mal Gott zu dienen. Ich wusste nicht wie. Ich hatte viele eigene Ideen, wie ich mal Gott dienen könnte. Da habe ich mir viele eigene Ideen ausgedacht. Aber ich habe gemerkt, das ist nicht das. Jeder hat ja auch eine Gabe, ne? Und aber dann habe ich gesagt, Herr Jesus, ich mache alles für dich, aber eins werde ich nie für dich tun, ich werde nie predigen. Nie im Leben. Wirklich, weil ich gesagt habe, das müssen Leute sein, die können gut reden und so weiter und ich verspreche mich mal oder drücke mich falsch aus und so weiter und so fort. Nee, das mache ich nicht. Und dann habe ich mal zu Gott geschrien, ja Herr, was soll ich denn machen? Und wisst ihr, dann habe ich mal Jeremia, die Berufung von Jeremia durchgelesen, Jeremia 1. Ich war damals 17, als ich diese Frage gestellt habe. Und Jeremia war ja auch sehr jung. Und Jeremia hat auch gesagt, ach Herr, ich tauge nicht zu predigen, ich bin zu jung. Und was sagt Gott? Gott sagt, sage nicht, du taugst nicht zum Predigen, sondern ich werde meine Worte in deinen Mund legen. Und wisst ihr, als ich das gelesen habe, habe ich mich total angesprochen gefühlt. Habe ich gesagt, Mann, also der denkt ja genauso wie ich. So denke ich ja genauso. Und wenn der das kann mit Jeremia, dann kann er das mit mir auch. Und seitdem habe ich immer darauf vertraut, dass er seine Worte in meinen Mund legt. Und ich habe gemerkt, oder ich merke, wenn ich wirklich abhängig bin und bleibe, dann wird er auch wirken. Dann wird er auch durch dich reden. Solange ich hier sage, als Prediger, aber ich mache das schon. Kein Problem, ich habe ja schon öfters mal gepredigt. Ich mache das schon, ich. Dann sagt Gott, ja, dann mach mal. Mal gucken, wie lange das gut geht. Wir stehen alle in der Gefahr, dass wir auch stolz werden. Wenn einer auf deine Schulter klopft und sagt, Mensch, Romano, habe ich schon oft gehört, ne? Hast gut gepredigt. Natürlich freue ich mich, wenn jemand sagt, Mensch, das hat mir gut getan, was du gesagt hast. Damit kann ich umgehen. Aber ich kann nicht damit umgehen, wenn mich jemand lobt. Hast du gut gemacht, hast gut gepredigt. Das ist der Teufel, der immer zuerst kommt. Bevor ich auf der Kanzel runtersteige, sagt der Teufel schon in mein Ohr, hast gut gemacht heute, Romano. Da stehen wir alle in Gefahr. Und deswegen bete ich immer meistens, manchmal vergesse ich das auch, ach Herr, schenk, dass heute nicht einer auf mich zukommt aus der Gemeinde und mich lobt. Leider passiert es trotzdem. Aber ich habe gelernt, das abzugeben und Gott die Ehre zu geben. Das wollte ich nur sagen, Alamo, Nano und jeder, der den Dienst tut, das sage ich mir als erstes, dass wir ohne den Herrn Jesus nichts können. Ich will noch mal kurz beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist, Herr. Und ich danke dir, dass du Alamo eingesegnet hast, Herr. Segne ihn und lass ihn ein Segen sein, Herr Jesus. Und auch Nano und jeden, der hier einen Dienst tut, Herr. Und auch mich jetzt, Herr Jesus, denn du weißt, dass auch ich ohne dich nichts kann, Herr. Aber danke, dass du durch uns reden willst, Herr. Amen. Ich lese euch mal einen Psalm vor, der steht im 115 ab Vers 1. Und da steht bei mir in der Lutherbibel als Überschrift, Gott allein die Ehre. Und da steht, nicht uns, Herr, Nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Gnade und Treue willen. Warum sollen die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Unser Gott ist im Himmel. Er kann schaffen, was er will. Ihre Götzen aber sind Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht. Sie haben Mäuler und reden nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Sie haben Ohren und hören nicht. Sie haben Nasen und riechen nicht. Sie haben Hände und greifen nicht. Füße haben sie und gehen nicht. Und kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Die solche Götzen machen, sind ihnen gleich, alle, die auf sie hoffen. Aber Israel hoffe auf den Herrn. Er ist ihre Hilfe und Schild. Das Haus Aaron hoffe auf den Herrn. Er ist ihre Hilfe und Schild. Die ihr den Herrn fürchtet, hoffet auf den Herrn. Er ist ihre Hilfe und Schild. Der Herr denkt an uns und segnet uns. Er segnet das Haus Israel. Er segnet das Haus Aaron. Er segnet die, die den Herrn fürchten, die Kleinen und die Großen. Der Herr segne euch je mehr und mehr, euch und eure Kinder. Ihr seid die Gesegneten des Herrn, der Himmel und der Erde gemacht hat. Der Himmel ist der Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Die Toten werden dich, Herr, nicht loben. Keiner, der hinunterfährt in die Stille. Aber wir loben den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja. Bis dahin Gottes Wort. Wir haben gerade gelesen vom Götzen und das soll mein Thema heute sein. Was ist ein Götze? Wisst ihr, wir Menschen haben ja auch so manchmal falsche Vorstellungen von Gott. Ich habe mal eine Geschichte gehört von Pastor Willem Busch, als er junger Pfarrer war. Ihr kennt ja den Pastor Willem Busch. Und da, er war ja bei Bergarbeitern beschäftigt, da hatte er seine Gemeinde, und da gab es ja so ein Bergwerk, da hatte er halt mit vielen Bergarbeitern zu tun, die halt in den Stauden, in den Kohlewerken arbeiten mussten. Und dann sieht er da, der Pastor Willem Busch sieht da draußen auf der Straße eine kleine Versammlung, und da ist so ein Bühnenredner, hat er gesagt. Der steht da auf so einer Kiste. Ach, und dann sah er den Pastor Willem Busch. Ach, du schwarze Amsel, du kommst ja gerade richtig. Wenn ich irgendwann mal im Himmel bin, hat er gesagt, dann werde ich Gott fragen. Du hast zugelassen, dass Kinder hungern müssen. Du hast zugelassen, dass es Kriege gibt. Und dann hat er so aufgezählt. Pastor Willem Busch hat sich das angehört und hat gesagt, komm mal runter. Lass mich mal auf die Kiste. Dann ist er auf die Kiste gegangen und dann hat er gesagt, sag mal, meinst du wirklich, du könntest Gott auf die Anklagebank schicken? Das geht nicht. Aber der Mensch hat so die Vorstellung, dass der Mensch sagt, ja, wenn ich irgendwann mal Gott begegne, dann werde ich ihm schon Bescheid sagen. Aber das geht nicht. Ich habe ja mal, als ich mal von Golgatha erzählt habe an einem Karfreitag, da habe ich ja mal das Thema, warum hat Gott zugelassen, dass er seinen Sohn Jesus Christus auf dieser Erde sterben lassen hat. Habe ich ja mal drüber gesprochen. Und viele Menschen haben ja dieses falsche Bild von Gott, dass sie sagen, oder dass sie denken, also wenn Gott nicht so und so und so und so tut oder hilft, dann kann es keinen Gott geben. Also viele Menschen haben ein ganz falsches Gottesbild und manchmal frage ich auch wir uns Christen, was für ein Gottesbild hast du und ich? Haben wir vielleicht auch ein falsches Gottesbild? Es gibt ja die, das habt ihr auch schon gehört, dass es sogenannte Namenschristen gibt, die sagen, wir glauben letztendlich doch alle an den einen und denselben Gott. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Ich war mal eingeladen bei einer Konferenz in einer evangelischen Kirche und da war ein Imam, ein ganz junger Imam, der war so um die 30. Und im Moment ist es so, dass der Islam die Kirchen evangelisiert. Und da gibt es, im Islam gibt es ja über 70 Richtungen, wusste ich auch nicht. Durch Aslam, mein Freund, der mal hier war, ist ja wirklich ein lieber Freund, durch den habe ich das so ein bisschen, und er kommt ja aus der Richtung der Ahmadiner. Das heißt, Liebe für alle, Hass für keinen. Und das, der Imam war auch von den Ahmadiner. Und interessant, er hat zum Schluss gesagt, ich habe erst gedacht, ach, gleich stehe ich auf, ne? Und stelle ihnen eine Frage. Aber mittlerweile kenne ich die, die sind so gut geschult, die wissen auf jede Frage eine Antwort. Zum Schluss sagte er, das müsst ihr euch mal vorstellen, letztendlich glauben wir doch alle an den einen und denselben Gott. Und alle sagen ja. Ich hätte jetzt locker sagen können, ich habe mal eine Frage. Wie können Sie behaupten, wir glauben alle an den einen und denselben Gott? Der Gott der Bibel, der hat einen Sohn, der heißt Jesus Christus. Allah hat doch keinen Sohn, sagen Sie doch selber. Hätte ich ihn jetzt fragen können, ja, habe ich drüber nachgedacht, aber ich weiß ganz genau, der hätte hundertprozentig eine Ausrede. Nein, wir glauben nicht alle an den einen und denselben Gott. Und die Ökumene, die vermischten ja alles. Das ist ja das Gefährliche. Und deswegen habe ich diesen Psalm vorgelesen. Da geht es ja um Götzen. Ich habe gerade gesagt, am Anfang, wir haben oft, oder der Mensch, der nicht an den Herrn Jesus glaubt oder an Gott glaubt hat, macht so seine eigene Vorstellung von Gott. Bastelt sich selber seinen Gott im Kopf zusammen. So müsste er sein. Wenn er nicht so ist, dann kann es ihn nicht geben. Oder auch wir haben manchmal eine falsche Vorstellung. Und deswegen lerne ich am besten Gott kennenlernen durch sein Wort. Den Gott der Bibel lerne ich kennen anhand seinem Worte. Wisst ihr, wenn ich so überlege, ihr kennt ja die Geschichte, Gott hat ja Moses berufen, das Volk Israel aus der Knechtschaft zu rufen, rauszuführen aus Ägypten. Das hat er dann gemacht. Und Gott hat ja wirklich gesorgt für sein Volk. Er hat ihnen das Manna gegeben, er hat sie zu trinken gegeben, er hat sie beschützt durch die Feuersäule zum Beispiel. Ja, die nicht nur Licht spendete Tag und Nacht, die war ja 24 Stunden immer da, diese Feuersäule. Und als der Pharao dann kam und gesagt hat, nee, also ich habe mir das anders überlegt, die hole ich mir wieder zurück, dann stand die Feuersäule zwischen dem Volk Israel und dem Pharao. Also der Pharao konnte gar nicht ran. Und letztendlich wissen wir ja, wie die Geschichte ausging. Dann hat ja Moses seinen Stab über das Rote Meer und dann teilte sich das Meer. Und sie konnten da rübergehen. Und als dann der Pharao hinterher wollte, sich das Meer wieder geschlossen und alle, die den Pharao gedient haben, die Kriegsherren, sind alle untergegangen. Und also, ich will einfach nur damit sagen, Israel hat den lebendigen Gott wirklich erfahren. Er hat für sie gesorgt. Sie gingen ja 40 Jahre ungefähr, genau gesagt 38 Jahre durch die Wüste. Und es heißt sogar, dass noch nicht mal ihre Kleidung, die sie anhatten, kaputt gegangen sind. Müsst ihr mal vorstellen, ungefähr 40 Jahre, die gleiche Jeanshose, das gleiche Hemd, nicht kaputt gegangen. So hat Gott für sie gesorgt. Und er hat ihnen auch Sieg gegeben gegenüber den Feinden. Also er war immer da. Aber dann, das Traurige, dann geht Moses auf den Berg und hat lebendige Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Währenddessen das israelische Volk wartet auf Moses, er kommt nicht mehr runter. Haben wahrscheinlich gedacht, der kommt nicht mehr, das wird wohl nichts. Vielleicht ist er gestorben, wer weiß, was mit dem passiert ist. Sagen sie Aaron, und Aaron war ja vom Beruf Goldschmied. Mach uns ein Kalb, mach uns einen Gott. Und Aaron hätte sagen müssen, nein, das machen wir nicht. Wir haben einen lebendigen Gott. Aber nein, er lässt sich überreden, dann sammeln sie ihr ganzes Gold, was sie haben, zusammen und dann wird dieses goldene Stier oder dieses goldene Kalb gegossen und dann tanzen sie um das goldene Kalb, beten es an, obwohl es gar nichts kann. Also einen Götzen, einen toten Gott. Ein Götze ist ein Gott, den die Menschen sich selber gemacht haben, der tot ist. Der sieht nicht, der redet nicht. Der hört nicht, der kann nicht seine Hände ausstrecken, der kann nicht gehen, der hat kein Herz. Der kann gar nichts, der ist tot. Und doch glauben viele Menschen, weil es ja viele Religionen gibt, an ihren Gott, den sie selber gemacht haben. Wisst ihr, als ich in Israel war, war ich schon sehr erschrocken, sehr erschüttert, muss ich sagen. Mittlerweile tun diese Menschen mir leid. Früher als Kind habe ich mich immer darüber geärgert, immer. Manchmal muss ich ehrlich sagen, kommt das auch doch hoch. Und wenn ich so an die katholische Kirche denke, an die orthodoxe Kirche zum Beispiel. Wisst ihr, als ich in Russland war, da hat mich ein Theologieprofessor übersetzt. Der Wladimir, ein ganz lieber, einfacher Bruder. Und der hat mir mal eine Geschichte erzählt. Dann hat er gesagt, ich bin in eine orthodoxe Kirche gegangen. Und wahrscheinlich kannte der Priester ihn schon so ein bisschen. Und da kam der Priester ganz stolz. Und er sagte zu dem Wladimir, guck mal, wir haben die Ikonen, wir haben dies, wir haben das, wir haben jenes. Und was hast du, Bruder? Dann sagte Wladimir, ich habe Jesus Christus und das Reich. Ist doch gut, ne? Wunderbare Antwort. Ich habe Jesus Christus, das reicht mir. Aber als ich in Israel war, war ich auf Golgatha und das hat sich natürlich mittlerweile alles verändert. Und da gibt's ja auch so Glanz und Glamour. Da, wo man vermutet, wo die Kreuze standen, da hat man ja auch ganz viel so drumherum gemacht. Und da gab es eine Marmorplatte, wo man vermutet, wo man den Herrn Jesus, als er gestorben ist, draufgelegt hat und vorbereitet hat. Und wisst ihr, was viele gemacht haben? Haben ihre Ketten dahin gelegt, haben diesen Gegenstand geküsst und so weiter. Oder als ich im Garten Gethsemane war, da wo der Herr Jesus gebetet hat, wo er Blut geschwitzt hat, da gibt es so einen Stein, wo man vermutet, da hat der Herr Jesus heftig gebetet. Weiß man nicht genau, man hat so eine kleine Kapelle darum gemacht. Und da habe ich gesehen, habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich sitze da auf so einer Bank und dann sehe ich, wie diese Menschen hinrutschen auf Knien zu diesem Stein. Habe ich gedacht, das kann nicht sein. Und wir lesen ja schon in Mose, da sagt ja Gott, dass er ein eifersüchtiger Gott ist. Dass er nicht will, dass wir irgendwelche Bilder machen. Weder vom Himmel noch von der Erde oder vom Wasser. Kein Gleichnis. Wir sollen ihn auch nicht dienen oder sie anbeten. Und das sehen wir ja ganz besonders in der katholischen Kirche und so weiter. Ich will keinen verletzen. Ich weiß aber, die Zinti waren ja auch früher sehr, sehr katholisch. Und ich habe letztens auch mal darüber gepredigt, was ich jetzt mache. Und da war eine Katholikin dabei. Ich habe nur das Wort katholisch gesagt. Ja, dass ich gesehen habe, dass katholische Menschen diesen Stein da und so. Oh, das war schon zu viel. Da ist sie in die Luft gesprungen. Ich habe ungefähr 10 Minuten gebraucht, dass ich sie wieder beruhigen konnte. Nachher, Gott sei Dank, hat sie das eingesehen und hat gesagt, ja, ich habe das ja jetzt verstanden. Wie gesagt, ich will bestimmt keinen Katholiken verletzen, in keiner Art und Weise. Ganz bestimmt nicht. Weil die sind das so gewohnt, ja, und die haben das so gelernt. Und natürlich, wenn du von kleiner auf so erzogen wärst, dann bist du davon überzeugt, dass es so ist und oder richtig ist. Deswegen darf ich gar nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen oder so. Ja, das Recht habe ich nicht. Oder wenn man den Papst zum Beispiel vor ihn kniet, das kann ich auch nicht sehen, sowas. Das ist dann auch so ein Götze. Aber ich habe gelernt, Mitgefühl mit diesen Menschen zu haben. Nicht mehr so sich über diese Leute, über einen Katholiken oder so zu ärgern. Der kennt das nicht anders, der hat das so gelernt. Also muss ich mitfühlen mit ihnen in erster Linie und nicht ihn verurteilen und sagen, was machst du denn da und so weiter und so fort. Das wäre falsch. So kann ich keinen gewinnen. Ich muss ihn erstmal verstehen lernen, warum er das tut. Und trotzdem ärgert einen das natürlich schon, weil man sagt, meine Güte, was beten die da an? Was verehren sie da? Gegenstände? Die können doch gar nichts ausrichten. Und trotzdem muss ich Mitgefühl mit diesenjenigen haben. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und deswegen bin ich so froh und dankbar, dass wir, die wir Christen sind, die wir Gottes Kinder sind, an einen lebendigen Gott glauben und nicht an einen toten Gott, nicht an einen Götzen. Götze kann natürlich auch noch was anderes sein. Zum Beispiel, wenn dein Auto wichtiger ist als Gott. Ich habe das mal gesehen, ich weiß noch, ich war auf dem Parkplatz und dann saß ich im Auto und dann habe ich gesehen, wie ein Mann um sein Auto rumgegangen ist und dann hat er geguckt, da war noch ein Fleck, hier war noch ein Fleck und dann hat er immer mit seinem Ärmel so gemacht. Und dann habe ich gedacht, das ist doch nicht normal. Wieso geht er nicht gleich in die Waschanlage? Also man kann auch sein Auto, das heißt, es gibt ja dieses Sprichwort in Deutschland, das deutsches liebstes Kind oder so ähnlich. Natürlich darfst du dich über dein Auto freuen. Ich freue mich auch über mein Auto. Natürlich darfst du dein Auto putzen und schniegeln und bügeln. Aber wenn dein Auto im Mittelpunkt steht und nicht Gott, dann ist es auch ein Götze. Wenn du dein Auto schon anbetest, so ungefähr. Es gibt ja auch Christen, die sagen, die ganz streng, die sagen, na, Tannenbaum dürfen wir nicht haben. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe jedes Jahr einen Tannenbaum. Weil die sagen, das kommt von Lichtfest und so weiter, vom Heidentum. Ja, da ist was dran, sicherlich. Aber was kann ich denn dafür, wenn jetzt Menschen aus etwas, was Gott geschaffen hat, etwas machen, zum Mittelpunkt, was eigentlich zu Weihnachten gehört und einen Götzen daraus macht, was kann ich dafür? Ich wüsste, ich habe den Tannenbaum, ich bin auch als Kind damit groß geworden und wir haben jedes Jahr einen schönen Tannenbaum. Wenn der Tannenbaum natürlich zu Heiligabend wichtiger ist als der Herr Jesus, dann muss der weg, finde ich. Dann schon, dann muss er weg. Aber der Herr Jesus ist doch am Heiligabend das Wichtigste für mich. Wisst ihr, wenn ich mache das immer so, das ist so bei uns Tradition, dass ich den Kindern immer sage, warum Weihnachten. Ich lese dann die Lukas-Geschichte vor, ne, wo der Jesus geboren ist. Und dann sage ich den Kindern immer, freut euch über eure Geschenke. Das sollt ihr auf jeden Fall. Freut euch über eure Geschenke, freut euch über den Tannenbaum und dies und jenes, aber freut euch am allermeisten am Herrn Jesus. Weihnachten ist da, weil der Herr Jesus gekommen ist. Gott hat das Wertvollste, was er im Himmel gegeben hat, hat dir und mir gegeben. Es geht um Jesus Christus und nicht letztendlich um die Geschenke oder um den Tannenbaum. Das versuche ich immer den Kindern, aber auch den Menschen zu vermitteln. Und weißt du, wenn der Herr Jesus zu Heiligabend der Mittelpunkt ist in deinem ja, der Mittelpunkt zu Heiligabend, dann kannst du auch mit ruhigem Gewissen auch einen Tannenbaum haben. Also ich sehe das nicht so streng, dass das ein Götze ist. Ich mache dann einen Götze daraus, wenn er wichtiger ist als der Herr. Wir haben ja gelesen, da heißt es, unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will. Ihre Götzen aber sind Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht. Sie haben Mäuler und reden nicht. Ja, sie reden nicht. Sie können nichts sagen. Da gibt es Menschen, die irgendwelchen Religionen anhängen, ob das der Buddhismus, der Hinduismus oder was es auch immer gibt. Und sie reden vielleicht, sie beten zu diesem Gott, der aus Gold oder aus Holz oder aus was für Material auch immer. Und dann erwarten sie eine Antwort. Kann dieser Götze eine Antwort geben? Nein, kann er nicht. Die haben ihn einen Mund gemacht, aber was nützt das, wenn er ihn nicht bewegen kann? Da kommt kein Laut aus ihrer Kehle raus. Aber wisst ihr, das Schöne ist ja daran, an unserem Gott, der lebt, der hat einen Mund, der redet mit dir. In der letzten Zeit hat er viel geredet durch die Propheten. Ja, zuletzt hat er geredet durch die Propheten. Da hat Gott durch diese Menschen geredet. Dann redet Gott zu uns in erster Linie durch sein Wort. Wenn wir nicht Gottes Wort lesen, wie kann Gott denn zu uns reden? Wie kann er sich dir mitteilen, wenn du dich nicht mit ihm beschäftigst? Ich lese auch manchmal zu wenig, muss ich ehrlich gestehen. Und ich muss mir auch immer wieder sagen, ich möchte, das muss für mich das Allerwichtigste am Tag sein, dass ich erstmal Gemeinschaft habe mit meinem Gott. Dass ich das tue als erstes, bevor ich irgendetwas anderes tue. Und doch muss ich ehrlich sagen, fällt mir das auch nicht immer einfach. Dafür sage ich auch immer. Dann stehe ich zu spät auf, wollte eigentlich noch Gemeinschaft mit Gott haben, ja. Aber dann habe ich, weil ich zu spät aufgestanden bin, muss schnell zur Arbeit und dann, ich kann das Problem auch. Beten, Bibel lesen. Aber ich weiß, und dass das Allerwichtigste sein muss am Tag, dass ich erstmal, wenn ich meine Augen aufmache, Gemeinschaft habe mit meinem Gott und dann ihn mitnehme in den Tag und dann geht der Tag auch viel besser. Das muss immer zuerst kommen. Und das hoffe ich für mich und für dich, dass das besser wird. Ich glaube, da haben wir alle Schwierigkeiten. Aber wir haben einen Gott, der redet mit dir. Der redet durch sein Wort. Manchmal redet er auch durch Geschwister. Da gehst du in die Seelsorge. Ja, da hast du ein Problem. Und dann ist da so ein lieber Bruder, der hört dir zu. Und der kann dir vielleicht auch sogar einen guten Rat geben. Einen seelsorgerlichen Rat. Und wenn er nicht einen Rat geben kann, dann kann er aber für dich beten. Und dann ist es da ist gut, das ist wunderbar, dass Gott solche Geschwister gebraucht. Seelsorgedienst ist ein ganz wichtiger Dienst. Wisst ihr, was mein Dienst ist, was ich am liebsten mache? Ich höre am liebsten Geschwistern zu mit ihren Sorgen und Nöten und bete hinterher für sie. Das ist die Aufgabe, die ich am liebsten mache. Ich predige auch sehr gerne oder pack auch praktisch gerne an. Ja, mach mir auch die Hände mal dreckig, wenn es sein muss. Aber am liebsten höre ich zu. Und deswegen ist es gut, wenn wir Geschwister haben, die auch zu uns reden. Und Gott gebraucht diese Menschen. Gott redet durch Geschwister. Gott redet auch durch einen Prediger. Ja, und man merkt schon, ich weiß nicht, wie ihr das gemerkt habt schon mal. Ich habe viele Prediger schon gehört. Schwester Gertrud hat mal zu mir gesagt, Romano, warum gibt es so viele Brüder, die haben keine Vollmacht mehr? Wisst ihr, ich habe gerade Pastor Willem Busch genannt. Das war ein Mann, der hatte Vollmacht. Da hat die Predigt dich richtig angesprochen. Billy Graham, das war ein Mann, der hatte Vollmacht. Es gab wirklich Männer Gottes, und die gibt es auch noch, aber die muss man suchen. Die hatten Vollmacht, die hatten was zu sagen. Da hat man gemerkt, da spricht Gott. Es gibt aber auch Geschwister, das habe ich auch schon festgestellt. Ich habe mal einen Evangelisten gehört, war bei einer Evangelisation eingeladen. Der hat nichts Verkehrtes gesagt, ja. Aber die Predigt war total kraftlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht, dass ich besser bin oder so, ne? Aber man merkt, dass da war keine Kraft hinter. Ich möchte, aber das liegt dann oft daran, weil sie dann denken, naja, ich bin ja Evangelist vom Beruf, ich kann das schon, ich werde das schon irgendwie machen und gehe nicht mehr auf die Knie und bitten den Herrn, Herr, du weißt doch, dass ich ohne dich nichts kann. Bitte rede du doch heute. Oder sie haben viel, weil sie viel zu tun haben, so ein Evangelist ist viel unterwegs, deswegen muss er gerade viel beten. Weil er viel unterwegs ist. Aber oft wird viel gearbeitet. Ich habe gelernt, erst beten und dann arbeiten. Und das wird natürlich, geht dann unter, ja, und dann wunderst du dich, warum du, wenn du nichts mehr zu sagen hast. Oder sie sind ungehorsam. Und deswegen können sie auch ihre Vollmacht verlieren. Sogar Pastor Busch, das fand ich auch interessant, der hat gemerkt auch, er hat keine Vollmacht mehr. Ich weiß nicht, konnte er irgendwie nicht mehr predigen oder seine Predigt wurde auch lau. Dann ist er zu Brüder gegangen, um Rat gefragt. Er hat gesagt, Brüder, ich habe gemerkt, ich habe keine Vollmacht mehr, was ist mit mir los? Ja, wir müssen darüber nachdenken, haben die denn gesagt. Und dann haben die gesagt, du bist ungehorsam, weil du nicht auf dem Platz bist, wo Gott dich hingestellt hat. Wisst ihr, man kann auch als Mann Gottes ungehorsam sein und dann kann Gott deinen Dienst nicht mehr segnen. Da stehen wir alle in Gefahr, die Gott dienen, egal was du machst. Aber wir haben hier einen Gott, der mit uns redet. Und dann heißt es weiter, sie haben Augen und sehen nicht. Ein Götze kann nichts sehen. Aber wisst ihr, das ist so wunderbar. Unser Gott, der sieht alles. Der sieht die ganzen Ungerechtigkeiten hier auf dieser Erde, was passiert. Manchmal bete ich, ach Herr, mach doch jetzt Schluss mit dieser Welt. Du siehst doch, das wird immer schlimmer. Und wisst ihr, worüber ich mich ganz besonders ärgere, wenn ich dann die Nachrichten höre, wo Kinder wehgetan wurden, wo Kinder umgebracht wurden, missbraucht wurden oder sonst was. Da ärgere ich mich besonders drüber. Wenn ich dann auf der Autobahn fahre und dann fahre ich zu einem Vortrag und dann höre ich in den Nachrichten, ein 8-jähriger Junge wurde mitten auf der Straße erstochen. Oder also all die schrecklichen Dinge, was mit Kindern passiert, da werde ich besonders ärgerlich und da sage ich manchmal schon zu Gott, ach Herr, mach doch jetzt Feierabend. Wie kann man das noch zusehen? Und Gott ist trotzdem noch so geduldig. Und er sieht das alles. Und er hat auch gesehen, wie sein Sohn Jesus Christus am Kreuz gelitten hat. Und wisst ihr, was so schön ist? Dass er sogar in deinem Herzen sieht. Ich finde diese Geschichte, ich nehme sie immer gerne als Beispiel, ich habe sie schon mal hier gesagt. Ihr kennt diese Geschichte, da ist der Herr Jesus eingeladen bei den Simon, bei diesem Pharisäer. Und wir kennen ja von unserer Kultur her, können wir diesen Pharisäer sehr gut sogar verstehen. Ich darf eigentlich gar nicht mit dem Finger auf ihn zeigen, weil wir ja genauso denken. Jetzt kam ja diese Frau, diese ausgestoßene Frau, diese Sünderin, die kam ja da einfach reingeplatzt. Ja? Das hätte er gar nicht zulassen dürfen. Eigentlich hätte er sie rausschmeißen müssen. Du bist ausgestoßen, geh weg. Da reden die Leute über mich. In der Gefahr stand er ja. Deswegen können wir ihn ja gut verstehen. Darf ich ihn gar nicht erstmal richten oder so? Und die Frau legt sich hin, rührt den Herrn Jesus sogar an. Das hätte sie nie machen dürfen, einen Rabbi anzurühren. Und sie weint bitterlich. Sie sagt keinen Ton. Sie weint. Kennst du das auch? Dass du manchmal so traurig bist, dass du gar kein Wort rauskriegst? Dass du, ich meine, der Herr Jesus weiß ja sowieso alles schon, was du ihm sagen willst. Aber trotzdem weißt du, will er deine Stimme hören. Und diese Frau, die weint bitterlich und der Herr Jesus gibt ihr einen wunderbaren Zuspruch. Er sagt, deine Sünden sind dir alle vergeben, geh hin in Frieden. Ich glaube, sie hat über sich selber geweint, über ihre Sünden, über ihre Schuld. Und sie wusste, dass Jesus der Messias ist. Das muss sie gewusst haben. Sie muss gewusst haben, der kann mir aber vergeben. Der nimmt mich an. Der stoßt mich nicht weg. Und der Pharisäer denkt bei sich selber, wenn dieser ein Prophet wäre, dann wüsste er doch, was für eine Frau diese. Der Herr Jesus sagt natürlich, was für eine Frau das ist. Ich kenne das auch. Dein Seufzen hört Gott. Deswegen finde ich das so wunderbar, dass der Herr Jesus genau in deinem Herzen sieht, deine Sorgen sieht, deine Zweifel sogar sieht. Ich habe gerade mit einem Bruder gesprochen, über einen Bruder, wo ich traurig bin, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht können wir hinterher für den nochmal beten. Der heißt Paul. Das ist einer, der für den Herrn Jesus brannte. Ist ein Wissenschaftler. Der brannte für den Herrn Jesus. Und ich kenne ihn ja. Jetzt sagt er, ich kann nicht mehr an Gott glauben. Ich glaube nicht mehr an Gott. Ich weiß nicht warum. Ich bin ja in einem Hauskreis dienstags und da ist seine Schwiegermutter immer da. Und die hat geweint darüber, dass ihr Schwiegersohn nicht mehr glauben kann. Seine kleine Tochter hat gemerkt und gesagt, Papa, du betest ja schon seit 2 Tagen nicht mehr. Die Frau, deren Halt Gott ist, ist auch verzweifelt. Ich kann nicht mehr an Gott glauben. Ich weiß nicht warum, wieso, weshalb. Deswegen ist es mir wichtig, dass man vielleicht nachher nochmal für ihn betet. Gott weiß ja, warum er nicht mehr glauben kann im Moment. Solche Anfechtungen kann es geben. Aber wisst ihr, egal was du auf deinem Herzen hast, Gott sieht das in deinem Herzen. Manchmal denken wir beten schon so lange und machen und tun und es passiert einfach nichts. Gott schweigt. Ich kenne das auch. Dass ich manchmal denke, warum hilft denn Gott nicht? Warum gibt er mir denn nicht eine Antwort? Warum zeigt er mir denn jetzt nicht? Ich brauche doch auch einen Rat. Ich will doch keine falsche Entscheidung treffen. Bin auch manchmal in so einer Situation. Ich bin auch ein ungeduldiger Mensch, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da habe ich ein ganz großes Problem mit. Ich bin geduldig mit anderen, aber mit mir selber nicht. Das muss ich auch noch lernen. Ich muss geduldiger werden. Und ich muss über eine Sache... Wenn ich unklar bin über eine Sache, muss ich lernen, Ruhe darüber zu bewahren, ruhig darüber zu werden. Dass ich sage, Herr Jesus, du kennst jetzt mein Herz, du siehst, wie unruhig mein Herz ist, du weißt, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll, Herr, bitte mach mich einfach erstmal ruhig darüber, dass ich nichts Falsches entscheide. Dass ich das tue, was du willst, nicht das tue, was ich will gerne. Ich möchte doch deinen Willen tun. Und das ist so schön, dass der Herr Jesus in deinem Herzen sieht. Dann heißt es, sie haben Ohren und hören nicht. Sie haben Nasen und riechen nicht. Ist das nicht schön, dass wir wissen dürfen, Gott hat ein Ohr für dich. Er hört dir zu. 24 Stunden kannst du zu ihm kommen. Egal wann, egal wo. Wie? Ja, du musst nicht immer eine Frau mehr... Wisst ihr, ich mache das oft so, wenn ich Bus fahre zum Beispiel, ich bin ja Busfahrer, dann kann ich ja auch nicht die Hände falten und die Augen schließen. Dann fahre ich vielleicht gegen einen Baum demnächst. Übrigens steht nicht in der Bibel, dass man die Hände falten soll. Wusstet ihr vielleicht nicht, ne? In der Bibel steht nirgendwo, dass man die Hände falten soll. Oder dass man zum Beispiel die Augen schließen soll. Trotzdem finde ich es gut, wenn man es macht. Ich falte meine Hände aus einem einzigen Grund nur, weil ich den Herrn Jesus zeigen will, Herr Jesus, ich will mich ganz fest an dich halten. Und wenn ich mein Haupt neige und meine Augen schließe, dann mache ich das, um ihm zu zeigen, dass ich ehrfürchtig bin, dass ich Respekt vor ihm habe. Deswegen finde ich diese Haltung gut. Und ich finde es gut, wenn man sich hinkniet. Das finde ich auch gut, mache ich auch sehr gerne. Aber letztendlich ist die Haltung, die Gebetshaltung gar nicht entscheidend. Deine Einstellung zum Herrn, die ist entscheidend. Wisst ihr, ich gehe öfters mal mit dem Herrn Jesus spazieren. Dann gehe ich da, wo meine Gemeinde ist, dann gehe ich da einmal mal so eine Runde. Manchmal ist es ja so, wenn man kniet und betet, schweifen manchmal so die Gedanken. Aber wenn du dann spazieren gehst, sagst du, Herr Jesus, ich gehe jetzt mit dir spazieren, dann kann ich während des Spazierengangs mit offenen Augen kann ich doch reden. Wisst ihr, wir müssen lernen, mit Jesus zu leben. Es geht nicht in erster Linie. Ich finde das gut, wenn man diese Haltung macht. Ja? Aber es geht darum, ich will mit dem Herrn Jesus leben. Ganz normal, so wie ich mit Gino jetzt rede zum Beispiel, ja, will ich auch mit dem Herrn Jesus reden. Ganz normal im Alltag. Er hört dich. Manchmal denken wir vielleicht, er hört mich nicht. Doch, er hört dich immer. Glaub mir das. Er hört dich immer. Und wenn wir ihn anrufen, er hört dich. Und das ist so schön, dass er ein Ohr für mich hat. Vielleicht hat dein Bruder kein Ohr oder deine Schwester kein Ohr zurzeit für dich, weil sie vielleicht zu viel Stress hat und so weiter und so fort. Aber Gott hat immer ein Ohr für dich. Und dann heißt es, sie haben Hände und greifen nicht, Füße haben sie und gehen nicht. Und kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Wenn ich so daran denke, als der Herr Jesus auf dieser Erde war, wie oft hat er seine Hand ausgestreckt gegenüber Menschen? Wenn ich so an die Tochter des Jairus denke, 12 Jahre, ist gestorben. Der Herr Jesus nimmt sie an der Hand und sagt, Tochter, steh auf. Oder er fasst einen Aussätzigen an, einen Unrein, wo man sagen würde, Herr, fass ihn nicht an, dann wärst du auch unrein. Nein, der Herr Jesus hat ihn angerührt. Was für eine Wohltat für den Aussätzigen. Ihr müsst euch vorstellen, der ist aussätzig jahrelang, hat ihn keiner den Kopf vielleicht angefasst, keiner gestreichelt. Und jetzt kommt der Herr und rührt ihn an. Was muss das ihm gut getan haben, dass der Sohn Gottes ihn anrührt? Menschen sagen, geh weg von mir. Der Sohn Gottes fasst ihn an. Ach, wisst ihr, ich habe ja auch 2 Jungs. Ne? Der eine ist groß, der andere ist klein. Und ich streiche meine Jungs gerne auf den Kopf. Das ist einfach schön. Und ich weiß, die Kinder, die freuen sich, wenn du deinen Sohn nimmst, in den Arm nimmst und drückst. Ich muss die ab und zu mal drücken. Was für eine Wohltat. Der Herr Jesus streckt seine Hand aus. Wie oft hat er seine Hand ausgestreckt und die Menschen gesegnet? Wie oft hat er seine Hand ausgestreckt gegen dir über und hat dich bewahrt und behütet vor ganz vielen Unglücken vielleicht? Wie oft hat er seine Hand ausgestreckt und hat vielleicht gesund gemacht? Und vor allen Dingen hat er letztendlich seine Hände ausgestreckt am Kreuz auf Golgatha. Da wurden sie angenagelt. Da könnte man jetzt denken, ja, jetzt können diese Hände doch nichts ausrichten. Nein, gerade da tut der Herr Jesus das Werk Gottes und er hat es vollbracht. Gerade da tut er das, wozu er ja auf dieser Welt gekommen ist. Gerade da siegt er über Sünde, Hölle, Tod und Teufel. Wo man denkt, jetzt kann er doch nichts mehr ausrichten. Doch. Wie oft hat Gott schon seine Hände ausgestreckt? Und wie oft sind wir manchmal undankbar, auch als Christen? Und danken ihm gar nicht dafür, für das, was er getan hat. Nein, der Herr Jesus, der streckt seine Hände auch zu dir aus. Oder wie oft streckt er heute Menschen, die verloren sind, die nicht an den Herrn glauben wollen, wie oft streckt er noch aus und sagt, kommt doch zu mir. Ja, ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Füße haben sie und gehen nicht. Als der Herr Jesus zum Himmel aufgefahren ist, da hat er ja diese Missionsbefehle gegeben und dann hat er zum Schluss gesagt, ich bin alle Tage bei euch, bis an der Weltende. Alle Tage. Das heißt, der Herr Jesus ist nicht nur in den guten Tagen, sondern auch ganz besonders in den schlechten Tagen bei dir. Und ich muss oft feststellen, dass ich viel gelernt habe, dass ich viel, oder gerade da, wo ich in Not war, wo ich Probleme hatte, dass gerade da der Herr da war. Der Herr Jesus ist immer da. Er sagt ja, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter euch. Das ist eine Verheißung. Ja? Deswegen kommt es gar nicht, wenn ich irgendwelche Hauskreise besuche oder eine Bibelstunde machen soll. Ich gucke nie auf die Zahl. Ich weiß von einem Evangelisten, da war eine Zeltevangelisation, müsst ihr euch mal vorstellen, da kam eine einzige Frau. Er steht jetzt auf die Kanzel und sagt, was soll ich denn jetzt machen? Er hätte sie auch jetzt nach Hause schicken können oder hätte ja auch sich neben ihr hinsetzen können und mit ihr so reden können. Er hat gesagt, ich mache einfach so, als wenn das Zelt voll ist. Und dann hat er einfach seinen Dienst getan und gepredigt und die Frau ist zum Schluss zum Glauben gekommen. Deswegen, ich persönlich gucke nie. Und wenn nur einer da sitzt, dann komme ich wegen ihm ein, das ist mir doch egal. Nein, der Herr Jesus ist immer da und er geht mit dir, egal wo du hingehst, er geht mit dir. Kinder müssen in die Schule und Kinder haben ja manchmal auch Schulangst. Erzähle ich euch eine kleine Geschichte. Ich habe ja früher mal Sonntagsschule gemacht. Das heißt, sonntags haben wir uns mal abgewechselt, da kamen kleine Kinder. Und dann haben wir Sonntagsschule gemacht. Und dann habe ich genau das, was ich euch jetzt hier erzähle, habe ich den Kindern einfach gesagt. Ich habe ihnen einfach den Unterschied gezeigt zwischen einem lebendigen Gott und einem toten Gott. Und da war so ein kleines Mädchen, die war 3,5. Und Gott ist auch bei mir? Ja, sage ich, Gott ist auch bei dir. Es war so, 2 Wochen oder so sind vergangen, jetzt musste die Kleine wieder in den Kindergarten. Die Schwiegermutter erzählte mir das nachher, also die Oma davon. Sagte sie, Romano, stell dir mal vor, die wollte nicht in den Kindergarten. Und die Eltern haben versucht, ach geh, du musst doch in den Kindergarten und so weiter. Hat nichts funktioniert. Und auf einmal sagt sie, der Mann im Keller hat ja gesagt, Gott ist auch bei mir. Ich gehe doch in den Kindergarten. Weil wir haben immer im Keller und da haben wir immer die Sonntagsschule gemacht. Und daran hat sie sich erinnert. Der Mann im Keller hat doch gesagt, Gott ist auch bei mir. Also brauche ich doch keine Angst haben. Wenn er bei mir ist, dann gehe ich doch in den Kindergarten. Und wisst ihr, darüber habe ich mich so gefreut, ja, dass sie das verstanden hat, kapiert hat. Ich versuche immer so zu predigen, dass das jedes kleine Kind versteht. Ich versuche nicht irgendwie welche Fremdwörter. Manchmal passiert mir das auch. Aber ich will keine Fremdwörter benutzen. Es gibt Evangelisten, Prediger, die benutzen immer gerne Fremdwörter, weil sie sich vielleicht damit machen wollen, ich weiß es nicht, damit sie gut dastehen. Ich finde, man soll immer so predigen, dass es jedes kleine Kind versteht. Was nützt denn das, wenn ein Erwachsener das hört und das kleine Kind hätte sich vielleicht bekehrt, wenn es verstanden hätte? Deswegen versuche ich immer, darauf zu achten. Und darüber freue ich mich, dass die Kleine das kapiert hat. Gott ist doch bei mir. Ich brauche doch keine Angst haben. Ich kann doch in den Kindergarten gehen oder in die Schule gehen oder auf meinen Arbeitsplatz oder wo auch immer. Und wisst ihr, und dann heißt es ja, der Herr denkt an uns und segnet uns. Ist das nicht schön, dass wir wissen dürfen, Gott segnet dich und denkt an dich? Und wisst ihr, was noch so schön ist? Ja, das möchte ich noch zum Schluss sagen, dass er für dich betet. Im Johannes 17, ich lese euch das mal vor. Könnt ihr ja mal aufschlagen, wenn ihr wollt, Johannes 17, das ist ja dieses sogenannte hohe priesterliche Gebet. Da betet ja der Herr Jesus für seine Jünger. Warte mal. Ich lese mal ab Vers 11. Johannes 17 ab Vers 11. Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber, also damit sind seine Jünger gemeint, sie aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie bewahrt und keiner von ihnen ist verloren gegangen, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Damit ist ja Judas gemeint. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Wenn du ein Gotteskind bist, dann bist du nicht mehr von der Welt. Natürlich sind wir von der Welt, wir sind auf dieser Welt geboren, aber damit ist er gemeint, ja, du bist ein Kind Gottes. Du bist jetzt, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden, du bist göttliche Natur. Und deswegen sind wir nicht mehr von dieser Welt. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in der Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Jetzt kommt das, worauf ich eigentlich hinaus will. Jetzt heißt es, ich bitte aber nicht allein für sie. Also er betet jetzt nicht alleine nur für seine Jünger, jetzt kommt es, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wisst ihr, was das heißt? Als der Herr Jesus auf dieser Erde noch war, da hat er für dich und für mich schon gebetet, obwohl wir noch in den Sternen standen. Weil die hatten ja den Missionsbefehl, die Aposteln, dass sie in die Welt gehen und das Evangelium verkündigen sollen. Aber logischerweise konnten sie ja nicht die ganze Welt evangelisieren. Und deswegen sagt der Herr Jesus, dass sie durch ihr Wort, also die Apostel, die das Evangelium verkündet haben, da sind ja Menschen zum Glauben gekommen. Für die hat der Herr Jesus gebetet, aber auch für dich und mich. Das ist gewaltig, oder? Dass der Herr Jesus schon da an dich gedacht hat, dass er da schon für dich gebetet hat, dass du zum Glauben kommst, vor 2000 Jahren. Und er betet immer noch für dich und er vertritt dich im Gebet beim Vater. Und wisst ihr, das Schöne ist, dass Gott ein Herz auch hat. Er hat ein Herz, ja? Er ist ein mitfühlender Gott. Das heißt, er versteht dich. Er weiß, wie schwer das ist, wenn der Teufel kommt und uns verführen und versuchen will. Er weiß das alles. Und deswegen ist das so wunderbar, dass Gott ein Herz hat. Er hat ein Herz für dich. Er weint sogar um dich. Er weint um die Menschen. Und das ist doch so wunderbar, dass ich wissen darf, guck mal, ich glaube nicht, du glaubst nicht an einen Götzen, sondern du glaubst an den Gott der Bibel, du glaubst an den lebendigen Gott, der dich sieht, der mit dir reden will, der dich hört, der seine Hand ausstreckt, der mit dir geht und der ein Herz für dich hat. Der denkt an dich und segnet dich und er betet für dich. Ist das nicht wunderbar, dass wir so einen wunderbaren Gott haben und dass wir wissen dürfen, jeder, der ein Gotteskind ist, wir werden eines Tages bei Gott sein. Wir dürfen die ewige Gemeinschaft mit ihm haben. Der Herr Jesus hat mal gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wir werden den Herrn Jesus sehen. Wir werden Gott sehen. Das ist gewaltig. Darauf freue ich mich schon, dass ich die Ewigkeit mit meinem lebendigen Gott verbringen darf und dass ich wissen darf, es ist wirklich wahr, es gibt einen lebendigen Gott. Es wäre ja schrecklich, wenn es Gott nicht geben würde. Wir hätten keine Hoffnung. Ja, wenn Gott nicht existieren würde, dann wäre das Leben eines Menschen total sinnlos. Nein, wir dürfen Gotteskinder sein und Gott ist unser Vater. Und wir haben einen Vater, der liebt uns. Ja, und der ist da. Und darüber bin ich einfach so dankbar, dass wir an einen lebendigen Gott glauben. Amen.